Wenn ein Flugzeug startet, muss alles bestens vorbereitet sein. Das Flugzeug muss getankt sein, die Startbahn frei und alle Sicherheitsmaßnahmen durchgecheckt sein. Wenn jemand weiß, wie Checklisten funktionieren und wie reproduzierbare Prozesse funktionieren, dann ist es ein ausgebildeter Berufspilot. Herzlich willkommen zur nächsten Episode im Dentalwelt-Podcast. Es ist mir eine große Freude, dass du heute wieder eingeschaltet hast und einer der Gäste bist, die vielleicht schon seit 2019 zuhören. Mit diesem Podcast versuchen wir, seit 2019 positive Mehrwerte für den beruflichen Alltag zu schaffen. Aus den Erfahrungen der Gäste heraus, aus meinen Erfahrungen heraus, für dich praxisnah anwendbar. Wenn dir dieser Podcast also gefällt und du das Gefühl hast, du kannst etwas aus diesem Podcast herausziehen, dann würdest du uns zum einen eine riesige Freude machen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst, denn so können wir nachvollziehen, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind und du verpasst so keine weitere Episode mehr, denn eins kann ich dir versprechen, es kommt jede Woche eine neue Episode online und jetzt viel Spaß mit der nächsten. Für Dr. Gerald Schillig ist es die Präzision und die Begeisterung, die das Fliegen eines Flugzeuges mit dem Workflow in der Zahnarztpraxis vergleichbar macht. So wie ein Flugzeug wieder gelandet werden soll, so soll auch der Patient am Ende eines Tages mit einem Lächeln nach Hause gehen. Heute sprechen wir über den Workflow des All-in-4-Konzeptes, welches aktuell 25 Jahre Jubiläum feiert. Wir starten bei der Vorbereitung, gehen in die Planung über und klären auch auf, womit die Prothetik bei diesem Konzept steht und fällt. Dafür habe ich dir zusätzlich zu Dr. Gerald Schillig auch noch Sven Schwenke-Dewall eingeladen, der seinen Tätigkeitsschwerpunkt der Zahnmedizin zusätzlich unter anderem, habe ich gelesen, auch auf die Funktionsdiagnostik gelegt hat, was bei diesem Konzept sicher auch eine wichtige Rolle spielt. Für die Fragen rund um die prothetische Umsetzung, und daran bin ich persönlich sehr interessiert, denn ich bin ja auch Zahntechnikermeister, steht heute Zahntechniker Athanasios Giakos, spreche ich das richtig aus? Habe ich es richtig ausgesprochen? Super. Zur Seite, der ebenfalls auch in der Praxis tätig ist. Also ich habe auf jeden Fall viele Fragen vorbereitet. Ich danke euch erstmal, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier im Podcast ja Rede und Antwort zu stehen. Schön, dass ihr da seid, ihr drei.
Ja. Wir freuen uns auch.
Also ich habe noch nie einen Podcast mit drei Personen gleichzeitig aufgenommen. Es wird interessant, wer jetzt wann, wer spricht und welche Antwort gibt, aber das kriegen wir mit Sicherheit hin. Also drei verschiedene Personen, drei verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall eine fundierte Fachkenntnis da vor Ort. Wird mit Sicherheit auch unterhaltsam. Und das ist ja auch der Anspruch von dem Podcast. Und ja, ihr wart ja einer der ersten Praxen, die sich auf das All-on-4-Behandlungskonzept spezialisiert haben. Inzwischen verfügt ihr über bald 20 Jahre Erfahrung und ihr seid überregional dafür bekannt. Aber gehen wir doch nochmal zunächst ein Stück weiter zurück. Gerald, du bist ja Zahnarzt und ausgebildeter Berufspilot. Und ja, wenn ein Flugzeug startet, wo beginnt man da? Wo begegnet sich da die Fliegerei mit der Zahnmedizin? Gibt es da in der Zahnmedizin auch Checklisten oder wo siehst du da Zusammenhänge?
Nun ja, also kein Pilot wird in ein Flugzeug steigen, geschweige denn es starten, ohne eine Checkliste zur Hand zu haben. Checklisten eignen sich ja auf zweifache Weise besonders gut. Zum einen, um gewisse Routinen zu unterbrechen, beziehungsweise durch Routine nicht Fehler sich einschleichen zu lassen. Das passiert relativ schnell. Und zum anderen natürlich im Fall von Notfällen. Sprich, wenn Dinge passieren, die einen Piloten oder auch Zahnarzt so unter Stress setzen, dass möglicherweise Dinge übersehen, vergessen werden. Also insofern sind Fliegerei und Zahnmedizin da gar nicht so weit voneinander entfernt. Beides hat ein extrem hohes Maß an Präzision, auch Anspruch an das Ergebnis. Letztendlich kein Flieger will vom Himmel fallen und wir wollen natürlich auch keinen Patienten in irgendeiner Form fahrlässig oder falsch behandeln, sondern wir streben ein optimales Ergebnis an. Und da braucht es eben manchmal solche Checklisten, die wir vorrangig jetzt verwenden für die vorbereitenden Maßnahmen, sowas wie Diagnostik, also dass nichts vergessen wird, was an Befunderhebung gemacht werden muss und Auswertung selbstverständlich. Es geht weiter bei der Patientenaufklärung, die auch sich an Wissen orientiert, dass wir nicht einen Fall vergessen oder eine Situation vergessen, den Patienten klarzustellen, denn er leistet ja hinterher seine Unterschrift zu dem Einverständnis. Die Vorbereitung der OP muss perfekt sein. Wenn irgendetwas fehlt auf dem OP-Tisch und muss zwischendurch geholt werden, unterbricht das den Workflow. Es muss jemand unsteril gemacht werden, gegebenenfalls. Also keine schöne Situation. Naja, und die Nachbereitung, Instrumentenaufbereitung und so weiter, auch das orientiert sich alles an Checklisten, damit wir die Hygienekette sicherstellen. Die Behandlung selbst, ja, die Behandlung selbst ist vielleicht nicht so checklistengebunden, sondern ist in Teilen individuell und geschuldet dem Geschick und der Erfahrung des Operateurs, weil da kommen einfach viele Dinge komplexer Art auf uns zu, wenn wir operieren. Das können wir nicht alles vorher in Checklisten abbilden, sondern da muss man tatsächlich gucken, wo ist das Ziel und wie ist mein Weg dorthin. Und das macht die Sache natürlich für uns auch spannend, muss man klar sagen, weil man das nicht einfach abhaken kann, sondern da geht es wirklich darum, welche Entscheidung treffe ich jetzt und was hat das als Konsequenz und was wird meine nächste Entscheidung sein. Wir improvisieren also auch nicht selten beim Operieren.
Ja. Jetzt, wenn wir schon beim Thema Flugzeug sind, wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt ja in allen Bereichen Worst-Case-Szenarien. Was ist denn so ein Worst-Case-Szenario beim Implantieren und wie kann man sich darauf vorbereiten? Kann man sich darauf vorbereiten, so sinnbildlich so ein Flugzeugabsturz beim Implantieren? Kann man sich auf sowas vorbereiten oder macht das die Berufserfahrung?
Beides sicherlich. Also Worst-Case-Szenario ist, wenn die Situation sich nach Öffnen des Operationszyklus anders darstellt, als wir es anhand der wirklich peniblen Diagnostik, präoperativen Diagnostik eingeschätzt haben. Und im Extremfall, der Patient schläft, ist unter Vollnarkose und wir haben ein Behandlungsergebnis avisiert, das wir natürlich auch erreichen möchten. Und wenn dann Komplikationen auftreten, weil zum Beispiel der Kieferknochen doch nicht in der erwarteten Menge vorhanden ist oder in der erwarteten Festigkeit vorhanden ist, dann kommt schon mal so ein Worst-Case-Szenario auf und wir müssen halt schauen, ob wir Plan B oder Plan C haben, um trotzdem noch das Ziel, das Angestrebte, zu erreichen.
Was wäre so Plan B, Plan C? Wäre es dann direkt ein Knochenaufbau? Wäre es zu sagen, wir schließen die Wunde erstmal, sprechen das dem Patienten ab? Wie wird so ein Plan B ablaufen?
Ja, Plan B ist genau das, was du sagst. Es geht letztlich darum, können wir die Implantatposition modifizieren? Können wir die Implantatanzahl modifizieren? Können wir den Knochen in irgendeiner Form bearbeiten, dass es doch so funktioniert, wie wir das anstreben? Oder können wir unter Umständen auch den Implantattyp so weit modifizieren, dass er uns selbst unter diesen schwierigen Bedingungen erlaubt, das Ergebnis zu erzielen?
Okay, jetzt hören bei mir ja vorrangig Zahnmediziner, Zahnmedizinerinnen zu, Fachzeitschriften, Redakteure, Podcaster, YouTuber und so weiter. Natürlich, wenn ihr den Podcast jetzt teilt, hören auch einige Patienten zu von euch oder vielleicht die sich für euch als Unternehmen, als Zahnarzt interessieren. Was würdet ihr sagen oder was würdest du sagen, Gerald, was fasziniert Patienten oder eure Patienten am All-on-4-Konzept?
Ich glaube, es ist das maximale Ergebnis in kürzester Zeit. Patienten suchen ja auf der einen Seite eine nachhaltige Lösung, das heißt, es soll funktionieren oder es soll lange funktionieren, aber sie suchen auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt eine Behandlung, die sich über 20 und mehr Sitzungen und 9 oder 12 Monate hinzieht. Das ist vielleicht manchmal nicht zu vermeiden, aber es ist nicht der Wunsch des Patienten. Und da muss man natürlich gucken, dass man diesem Wunsch nach Möglichkeit näher kommt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, mit dem All-on-4-Behandlungskonzept können wir das. Zumindest für diese Patientengruppe, die dafür in Frage kommt. Das sind ja insbesondere zahnlose oder nahezu zahnlose Patienten. Das ist ja eine besondere Patientengruppe. Wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen darf, ist ja eine besondere Patienten. Die kommt ja mit einem erheblichen dentalen Leid, mit einem speziellen Hintergrund. Und es handelt sich eben häufig um Angstpatienten. Das heißt, die sind selbst im mittleren Alter ja dann schon zahnlos oder nahezu zahnlos, vor dem Hintergrund, dass sie lange den Besuch beim Zahnarzt gemieden haben, aus psychischen Gründen, aus Gründen der Angst. Und deswegen ist für diese Patienten ein solches Behandlungskonzept natürlich besonders interessant, weil es verspricht, dass innerhalb kürzester Zeit, also im besten Fall innerhalb eines Tages, ihre Lebenssituation sich total ändert. Also sprich von keine Zähne oder herausnehmbaren Zähnen hin zu festsitzendem Zahnersatz von morgens bis abends.
Ja. Sehr cool. Auf Zahnersatz gehen wir später natürlich nochmal ein. Da haben wir jetzt auch einen Profi mit bei euch am Tisch sitzen. Jetzt würde ich aber sagen, geben wir das Zepter mal einen Platz weiter an Sven. Ich habe mich ein bisschen informiert. Du bist ja auch im Bereich Funktionsdiagnostik spezialisiert und noch viele weitere, die man gar nicht aufzählen kann, weil ihr alle super viele Fortbildungen gemacht habt. Was würdest du sagen, Wie sieht so ein typischer All-on-Four-Patient aus? So, wenn man jetzt zum Beispiel Thema Bruxismus, CMD, weiß nicht, Funktionsstörungen im Allgemeinen noch betrachtet, gibt es diesen typischen Patienten oder sind die wirklich alle unterschiedlich?
Ja, also es ist schon so, dass es einen klassischen Patienten so nicht gibt. Von dem Alter haben wir zwischen 25 und weit über 80 die Patienten. Das heißt auch mit unterschiedlichem Leiden, die zu uns kommen. Natürlich ist es so, dass das Gros des Patientenanteils sich irgendwo zwischen 45 und ein bisschen über 70 beträgt. Ja. Und diese Patienten, wie mein Kollege schon gesagt hat, die haben häufig eine längere Leidensgeschichte hinter sich. Die Lebensqualität ist deutlich zurückgegangen und mit Fehlen von Zähnen oder bis hin zu einem zahnlosen Kiefer ist natürlich auch die Funktion maximal eingeschränkt. Sie können nicht mehr ordentlich beißen. Das Schlecken fällt, wenn sie eine Prothese haben, auch schwer. Und so ist es natürlich auch wichtig, dass in diesem Konzept, wenn wir das an einem Tag wiederherstellen, auch die Funktion vorher mit berücksichtigt wird und dann im Endergebnis auch eingeplant wird.
Ich finde das einen total spannenden Ansatz, weil man aus einem unbezahnten Kiefer einen vollbezahnten Kiefer machen möchte, auch im Punkt Implantation. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema CMD-Funktionsdiagnostik beschäftigt, dann ist es natürlich super schwierig. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Prothetik reden und wir nur von einem 28er sprechen, ohne Implantate, dann ist das Thema Bissnahme ein Thema, dann ist Zentrikfit ein Thema. Was macht ihr denn so vorsorglich alles, um überhaupt den richtigen Biss zu finden, um dann auch direkt prothetisch zu versorgen? Weil es ist ja ein super heikles Thema, auch in Betracht des Kiefergelenks.
Ja, ist natürlich so, dass wir können das in der ersten Sitzung, wenn wir das nach der OP einsetzen, können wir jetzt nicht alles ganz genau mit in Betracht ziehen. Wir machen aber vorher eine Planung, gucken uns an, wo müsste eigentlich die Bisshöhe sitzen. Zusammen mit der Technik, mit Herrn Giacos, wird sich angeguckt, wie müssen die Zähne aufgestellt sein. Haben wir vorher einen Kreuzbiss, haben wir eine regelrechte Verzahnung, wenn jetzt noch Zähne da sind oder was trägt der Patient vorher? Und dann ist natürlich die Frage, operieren wir jetzt ein oder zwei Kiefer? Wenn wir jetzt nur einen Kiefer operieren, gibt uns natürlich der Gegenpart ein bisschen die Funktion auch wieder, wo wir die Zähne hinstellen können. Ja, das ist etwas anders, wenn wir zwei Kiefer operieren. Dann können wir natürlich ein bisschen mit den ganzen Linien mit Bisserhöhung und sowas spielen und gucken, dass wir in eine adäquate Bissposition zurückkehren, die der Patient möglicherweise in den vergangenen Jahren verloren hat. Wenn wir mit der Operation fertig sind, machen wir, wenn der Patient aufgewacht ist, in der Regel nach der Vollnarkose, auch nochmal ein Registrat, um unter der Muskelspannung, die dann wieder da ist, nochmal das Ganze zu registrieren und nochmal ordentlich einzustellen.
Okay, spannend. Macht ihr ein Provisorium um die Bisslage, wenn das Patient komplett unbezahnt ist? Macht ihr da ein Provisorium Einprobe oder wie läuft das? Macht ihr eine Ästhetik Einprobe?
Also wir machen quasi an dem gleichen Tag, kriegt der Patient ein festsitzendes Langzeitprovisorium, was wir dann ja auch am Abend einschrauben, was grundlegend eigentlich schon der Idee des festsitzenden Zahnersatzes hinterher nahe kommt. Aber wir müssen ja jetzt nicht nur aus funktionellen Überlegungen, sondern auch in ästhetischen Überlegungen dann hinterher einen definitiven Zahnersatz anfertigen, den der Patient grundsätzlich nach 6 Monaten bekommt. Da werden dann nochmal alle Feinheiten geklärt. Also ja, der Patient kriegt zunächst ein Provisorium, was er trägt. Das können wir einschleifen, können wir auch noch bearbeiten, wenn irgendwas nicht ganz stimmig sein sollte nach der OP.
Bezieht sich das All-on-Four-Konzept auf ausschließlich unbezahnte Kiefer, also auf Personen, die gar keine Zähne im Mund haben, oder könnte man auch sagen, so, es fehlen 4 Zähne und wir sagen, es ist trotzdem ein All-on-Four-Konzept, weil wir 4 Zähne ersetzen. Für die, die das noch nie gehört haben, wie sieht so ein All-on-Four-Kiefer aus?
Also es gibt beides. Es ist ja für sozusagen einen zahnlosen Kiefer, aber bis hin zu fast vollbezahnt, möchte ich mal sagen. Es kommt nicht selten vor, dass wir auch 10, 15 Zähne oder mehr entfernen müssen. Die Problematik, beziehungsweise warum man ein All-on-Four-Konzept durchführt, hängt ja mit den Zähnen zusammen, dass sie durch eine starke Parodontitis nicht mehr adäquat mit dem Knochen verankert sind. So, und Jetzt kann man natürlich, wenn jetzt 4 Zähne fehlen, dann können wir eine Parodontitis-Therapie einleiten. Wir können in den Regionen Knochen aufbauen. Nur es muss immer auch ein Gesamtüberblick stattfinden. Macht es auch Sinn? Und wenn ich jetzt quasi im kompletten Mund nur noch Ruinen habe, die eigentlich nicht erhaltungswürdig sind, einen hohen Lockerungsgrad haben, Knochenabbau 80-90% haben, dann macht es wenig Sinn, drumherum zu bauen, sondern dann kommt es auch vor, dass wir mehrere Zähne entfernen und dann dieses All-on-Four-Konzept durchführen. Mhm. Ich würde eigentlich eher sagen, dass größter Teil unserer Patienten oder der Patienten noch mehrere Zähne im Mund haben, die wir dann natürlich zeitgleich vor der Implantation entfernen.
Okay, spannender Ansatz. Das höre ich hier. Ich versetze mich gerade mal so ein bisschen in die Lage von Patienten, die gerade zuhören. Vielleicht hört ja der ein oder andere Patient oder Patientin bei euch zu und man hört, oh, mehrere Zähne entfernen. Das hört sich alles super schmerzhaft an und es hört sich einfach nach einer langen, langen Prozedur an. Wie kann man sich so, wenn man jetzt sagt, okay, es könnte was für mich sein, wie kann man sich so einen Behandlungsablauf vorstellen, wenn ich jetzt als Patient den ersten Kontakt zu euch suche, zu euch komme und sage, okay, ich habe hier im Podcast gehört, es gibt All-on-Four, es gibt Implantatsysteme, ich habe irgendwie ein bisschen was zu versorgen. Wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen, runtergebrochen in Sprache der Patienten?
Also grundsätzlich ist es so, dass der erste Kontakt ist ein Beratungsgespräch, ist die klinische Befundung, ist die röntgenologische Befundung, auch mittels eines dreidimensionalen Röntgenbildes, dass man mit dem Patienten am Computer erstmal besprechen kann, wie ist der Status, was ist der Ist-Zustand. Wollen wir in die Situation einer All-on-Four-Versorgung dann auch gehen. So, wenn man das Ganze mit dem Patienten besprochen hat, dann kriegt der Patient natürlich einen Kostenvoranschlag, muss das mit seinen Versicherungen klären. Wenn der Patient dann zustimmt, dann geht es für uns in die Planung. Das heißt, es gibt quasi ein Vorgespräch mit dem Anästhesisten, da diese Behandlung in den meisten Fällen unter Vollnarkose stattfinden. Es gibt das OP-Aufklärungsgespräch, wo über Risiken und was wir alles machen gesprochen wird. Und wo wir quasi intraoral das Ganze einscannen, um vorher auch eine Planung zu machen für das zahntechnische Labor, damit das zahntechnische Labor arbeiten kann. Dann hat man quasi nach diesem Termin, ich würde mal sagen zwischen 3 und 5 Wochen, einen Vorlauftermin bis zu dem, eine Vorlaufzeit bis zum OP-Termin, in der Herr Diakos die technischen Arbeiten macht, das heißt eine Prothese schon mal aufstellt, damit das auch an dem Operationstag alles machbar ist, weil wir natürlich auch nur 12 Stunden im Prinzip Zeit haben und dann muss das auch alles fertig sein. Und der Operationstermin selber, der findet dann unter Vollnarkose statt, wo dann innerhalb, je nachdem, ob 1 oder 2 Kiefer zwischen, sag mal, 3 und 5 Stunden diese Operation stattfindet. Und der Patient ist dann den Tag bei uns hier in der Praxis, sodass wir am Abend den Zahnersatz einschrauben können. Für die Nachsorge kommt er einen Tag später zur Kontrolle und nach 10 Tagen werden die Nähte entfernt. Mhm. Die Schmerzen sind relativ arm, möchte ich sagen. Natürlich werden mit Schmerzmitteln und Ähnlichem das Ganze eingestellt. Kühlmasken gibt's aufs Gesicht gelegt. Aber es ist sozusagen der Schritt, Zähne entfernen, Implantate setzen, passiert in Vollnarkose, so dass das ein relativ gemütlicher Eingriff wird.
Mhm. Okay, gemütlicher, ja, klar, man schläft ja auch, kann man sich gemütlich vorstellen. wenn jetzt ein Patient zuhört und sagt, okay, ich kann mir das grundsätzlich vorstellen, ich lege mich dahin, es werden ein paar Zähne gezogen, es werden 4 Implantate gesetzt, ich schlafe in der Zeit, wenn ich aufwache, ist alles fertig, hört sich gut an für mich. Vielleicht noch eine Frage an Gerald. Jeder, wenn jetzt ein Patient hier zuhört und sagt, ich fühle mich da angesprochen, kann jeder Patient einfach kommen und sagen, ich möchte das haben? Wonach entscheidet ihr, ob die Indikation gegeben ist oder ob die nicht gegeben ist?
Also was den Oberkiefer betrifft, würde ich das mit nahezu Ja oder überwiegend mit Ja beantworten. Einfach weil wir im Oberkiefer natürlich den Plan B haben. Dieser Plan B heißt im Zweifelsfall Zygoma-Implantate. Die Hauptproblematik, die wir ja haben bei allen implantologischen Maßnahmen, egal All-on-Four oder jede andere Form der Implantation, ist ja immer das Angebot an Kieferknochen, Qualität und Quantität. Bei unseren All-on-Four-Patienten infolge der Vorgeschichte haben wir natürlich häufig kompromittierte Situationen und die können manchmal so kompromittiert sein, dass nahezu kein Kieferknochen mehr da ist, in dem man Implantate verankern kann. So, dann kann man natürlich die Alternative durchdenken, einen Kieferknochen aufzubauen. Ja, möglich, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass unsere Patienten mehrere Eingriffe haben und die sich auch über einen langen Zeitraum hinziehen können. Oder wir schauen nach den Alternativen im Oberkiefer, heißt das dann, wir verwenden gegebenenfalls Zygoma-Implantate, also Implantate, die eine Etage im Mittelgesicht höher verankert werden und es uns erlauben, in recht vielen Fällen dann doch auf einen Kieferknochenaufbau zu verzichten und dennoch am gleichen Tag einen festsitzenden Zahnersatz einzugliedern. Unterkiefer bietet diese Möglichkeit leider nicht. Das ist streng auf den Oberkiefer limitiert. Und insofern sind wir im Unterkiefer darauf angewiesen, dass im frontalen Segment, wir nennen es in der Fachsprache interforaminal sozusagen, so viel Kieferknochen vorhanden ist, dass wir dort eben diese vier Implantate unterbringen können. Glücklicherweise ist das in der überwiegenden Anzahl der Patienten so. Wenn wir auch dort nichts finden, dann haben wir ganz klar die Situation, dass wir nach Alternativen suchen müssen und auch uns gegebenenfalls über das Thema Knochenaufbau unterhalten müssen. Also insofern Oberkiefer, ja, nahezu jeder Patient kann operiert werden, im Unterkiefer die meisten Patienten.
Okay. Jetzt heißt das ganze All-on-4-Konzept, das ist mir eine Frage, die ist mir gerade spontan noch eingefallen. Ist ja logisch, dass dann vier Implantate gesetzt werden oder können es auch mal fünf sein oder sind es immer nur vier und wenn ja, an welchen Stellen sind die?
Das können vier als Minimum sein, also vier brauchen wir in jedem Falle. Es können aber auch mal sechs oder acht Implantate sein. Das Konzept heißt All on Four. Es beziffert aber im Grunde genommen nur die Mindestanzahl an Implantaten. Und tatsächlich, auch die meisten Fälle kann man, oder sehr viele Fälle kann man mit vier Implantaten operieren. Wir sind im Laufe der Zeit aber dazu übergegangen, dass wir bei einer erheblichen Anzahl von Patienten auch mehr Implantate inserieren. Einfach, weil wir eben ein zum Teil sehr kompromittiertes Klientel haben, was zu uns kommt und um diese operative Maßnahme bittet. Und das heißt, wir müssen manchmal die Implantate in der Größe und im Durchmesser beschränken. Und das erfordert, um die Stabilität wiederherstellen zu können, unter Umständen die Insertion zusätzlicher Implantate. Und nichts wäre unangenehmer, wenn wir den Patienten ein zweites Mal operieren müssten, nur weil eins von vier Implantaten vielleicht doch nicht die Funktion erfüllt, die wir ihm zugeschrieben haben. Insofern schauen wir uns sehr genau an, wie ist der Kieferknochen beschaffen und danach überlegen wir neu, sind wir bei vier Implantaten, sind wir bei fünf oder sechs Implantaten und in Ausnahmefällen auch mal bei mehr. Für die Patienten ist das auch relativ unerheblich, weil die Operation dauert zwar etwas länger, aber da sie in Vollnarkose stattfindet, ist das sekundär. Natürlich steigen auch die Kosten mit der Anzahl der Implantate, aber nochmal, nichts wäre unangenehmer und auch kostenintensiver als ein weiteres operatives Verfahren. Also für uns kommt es darauf an, dass am Ende des Tages der Erfolg da ist. Und wir haben keinen einzigen Patienten gehabt, der sich hinterher beschwert hat, wenn wir eine Entscheidung treffen mussten in diesem Sinne. Nochmal, der Erfolg entscheidet am Ende des Tages.
Okay, jetzt habe ich endlich mal die erste Frage für Athanasius als Zahntechniker. Also es gibt ja einige provisorische Materialien und ich habe im Labor manchmal auch sogar Provisorienmaterialien gesehen, die sind schon fast zu schön, so oder so schön, dass die Patienten nicht wiederkommen. Was für provisorische Versorgung bekommt so der Patient, wenn er seine ersten festen Zähne bei euch bekommt?
Jeder Patient von uns Ende des Tages kriegt ein Langzeit-PV und kriegt feste Zähne. Das wird analog hergestellt und in letzter Zeit wird das auch oft digital mit dem CAD/CAM-System wird gefräst oder gedruckt. In den meisten Fällen machen wir ein Langzeitprovisorium analog mit konventionierten PMMA-Zähnen. Die welches von einem Glasgerüst unterstützt werden. Dass der Patient für die nächsten sechs Monate ein komfortables Langzeit-PV hat, Langzeitprovisorium, und stabil vor allem.
Wie setzt ihr das Ganze dann später um? Also wie findet ihr die provisorische Position wieder, wenn ihr das dann in den finalen Zahnersatz umsetzt? Ihr habt das mit Sicherheit vorher dann schon digital geplant, oder?
Ja, wir machen eine digitale Planung. Wir arbeiten auch mit dem Zirkonzahn auch. Ne? Wir arbeiten auch mit alle möglichen digitalen Programme von Zirkonzahn, Face Funder benutzen wir auch.
Das heißt, eine ausführliche digitale Planung, ihr setzt das Ganze provisorisch um und dann auch später final. Welche unterschiedlichen Varianten der Superkonstruktion kommen denn bei euch zum Einsatz?
Für das endgültige Zahnersatz haben wir titanbasierte Gerüst und mit Kompositverblendungen. Und letzte Zeit machen wir viele keramische Superkonstruktionen.
Also ich bin jetzt selbst gerade noch als Zahnstechermeister in einem externen Labor. Wir haben auch Patienten bzw. Ärzte, die ja viel implantieren. Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, ihr habt euer Labor bei euch in der Praxis. Würdet ihr sagen, man kann dieses All-on-4-Konzept mit dem externen Labor umsetzen oder ist es zwingend erforderlich, die Praxis, dass die Praxis ein internes Labor hat und ein Zahnschnicker als Luxus bei sich selbst hat?
Also für die Langzeitprovisorien ist das schwer vorstellbar, ne? Weil das haben wir auch ganz kurze Zeit, wie wir das alles herstellen müssen. Und die Wege zu einem externen Labor, die sind auch ein bisschen lang. Ne? Muss die Arbeit abgeholt werden und wieder gebracht werden. Oft, es gibt auch Komplikationen, müssen wir auch schnell was ändern, auch in der Konstruktion. Und das, wenn das Labor nah in der Praxis ist, das Vorteil. Ne? Mhm. Also man könnte das machen, aber das ist ein bisschen schwer vorstellbar.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass das All-on-4-Konzept natürlich von der Schnelligkeit lebt, ne? Dass das sofort implantiert wird und dass das Provisorium da ist, dass alles vor Ort gemacht wird. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Und danke dir erstmal für deine Zeit, für deine Antwort. Ich habe noch eine Frage an Sven. Für die Nachsorge bei All-on-4-Patienten, wie siehst du da die Nachsorge aus, wenn ich mir das vorstelle, es wird implantiert, es wird ein Provisorium eingesetzt. Wir haben jetzt vorhin gehört, die kommen nach ungefähr 10 Tagen zum Fädenziehen. Wie geht es denn so danach weiter? Wie sieht die komplette Nachsorge aus?
Ja, wenn nach 10 Tagen alles soweit in Ordnung ist und die Nähte entfernt worden sind, dann haben die Patienten eigentlich erstmal so zwischen 5 und 6 Wochen Ruhe vor uns. Wir machen dann einfach eine Zwischenkontrolle, wie das aussieht, ob irgendwelche Infektionen da sind, irgendwelche Probleme. Weil grundsätzlich würden wir den Patienten eigentlich ja erst nach 6 Monaten wiedersehen, um dann den definitiven Zahnersatz anzufertigen. Das ist aber eine relativ lange Zeitspanne, in der Sachen passieren können, die der Patient aufgrund von chronischen Entzündungen so gar nicht mitbekommt. Und deshalb ist die Nachsorge dahingehend auch wichtig, damit wir die Implantate auch halten können. Ja. In den meisten Fällen grundsätzlich wird der Patient einbestellt und die Zähne auch nochmal gereinigt, dass wir sozusagen eine professionelle Zahnreinigung dazwischen ziehen in diese 6 Monate.
Okay, danke. Ich habe mich auf eurer Website so ein bisschen informiert, was ihr alles macht, wer was macht und ihr bietet ja schon ziemlich viel an. Ihr seid sehr spezialisiert und ihr habt auch sehr, sehr viele Fortbildungen gemacht und eine sehr lange Lebensläufe beziehungsweise sehr viel in dieser kurzen Zeit gefühlt gemacht und erlebt. Jetzt würde mich noch interessieren, welchen Einfluss hat das All-on-4-Konzept im Laufe der Jahre auf euer Praxiskonzept ausgeübt? Habt ihr euch so in diese Richtung spezialisiert oder sagt ihr, wir haben aus dieser Spezialisierung noch viel dazugelernt und jetzt bieten wir noch CMD und so weiter an? Wie hat das sich auf euer Praxiskonzept ausgeübt?
Na, ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir das Thema Sofortimplantation und Sofortbelastung deutlich mehr beleuchtet haben aufgrund der guten Erfahrung mit diesem All-on-4-Behandlungskonzept. Nun unterscheidet sich die Dynamik eines Einzelzahnimplantates ja deutlich von diesem All-on-4-Behandlungskonzept. Aber dennoch haben wir vor diesem Hintergrund immer mehr versucht in diese Richtung, weil wir natürlich auch festgestellt haben, dass eine Spätimplantation deutlich Nachteile mit sich bringen kann. Ich spreche den Knochenrückgang an, ich spreche den Zahnfleischrückgang an, also Verluste, die wir schwer oder teilweise gar nicht wieder ausgleichen können. Und deswegen prüfen wir bei unseren Patienten sehr, sehr intensiv, ob es ein Patient für eine beschleunigte Behandlung ist und ob wir mit einem Sofortimplantat, zum Beispiel im Frontzahnbereich, eben nicht einen deutlich größeren Gefallen tun, weil wir die Gewebe, die da sind, weitestgehend erhalten können, was uns bei einer verzögerten oder einer späteren Implantation möglicherweise nicht gelingen wird. Also insofern hat das deutlich zugenommen in unserer Praxis und ist jetzt keine Ausnahmesituation, sondern ist ein, ich sage mal, die Regel kann man natürlich auch nicht sagen, aber wir machen extrem viele Fälle tatsächlich auch in Form einer Sofortimplantation. Außerdem hat das häufig auch den Vorteil, dass wir bestimmte Nachteile eines herausnehmbaren Zahnersatzes vermeiden können, wenn wir diese Implantate sogleich belasten, das heißt in Form von Brückenkonstruktionen zum Beispiel oder unterstützenden Implantaten. Insbesondere dann, wenn wir komplizierte augmentative Maßnahmen haben, ist es ja kontraindiziert, dass wir doch vielleicht einen herausnehmbaren Zahnersatz drauflegen, der Patient diesen belastet und das Ergebnis damit konterkariert, was wir mit der Augmentation vorher herstellen konnten. Also insofern kann auch das vorteilhaft sein, wenn man zum Beispiel die anatomische Situation beim Patienten über einen längeren Zeitraum verbessern muss und ihm trotzdem ein gutes Lebensgefühl, eine gute Lebensqualität geben möchte. Also insofern ist das etwas, was seit mehreren Jahren fest Einzug bei uns in der Praxis gehalten hat. Und nochmal, um auf Athanasius zurückzukommen, ja, das geht häufig eben tatsächlich nur mit dem Labor, entweder auf der anderen Straßenseite oder aber direkt im Hause, weil es da wirklich auf Geschwindigkeit ankommt. Ja. Das ist ein Zeitfaktor, spielt auch dabei eine ganz wesentliche Rolle.
Ja, absolut. Für mich als Zahntechniker ist es absolut nachvollziehbar. Jetzt gibt es ja von Noble Biocare sogenannte Excellence Center. Was bedeutet das für die Patienten, wenn sie sich in einem ausgezeichneten Center behandeln lassen? Das hast du gerade gesagt, das Wohlbefinden eines Patienten, dass es eine große Rolle spielt. Ist es in so einem Excellence Center nochmal was anderes oder würdest du sagen, ein Patient kann im Endeffekt hingehen, wo er möchte?
Ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt der Begriff Excellence Center zu schwer gewertet werden sollte. Letztlich kommt es auf die chirurgische Erfahrung des Operateurs an und das kann auch tatsächlich jemand sein, der diesen Titel nicht trägt. Was uns als Excellence Center eben ausweist, ist, dass wir diese Form der Behandlung regelmäßig und in hoher Frequenz durchführen. Wir machen das also nicht alle 4 oder 8 Wochen einmal, sondern wir machen das jede Woche und auch jede Woche gegebenenfalls mehrfach. Also insofern ist es eine gewisse Erfahrung, auf die wir zurückgreifen und weshalb wir diesen Titel natürlich auch mit einem gewissen Stolz tragen. Aber das disqualifiziert natürlich nicht andere Kollegen, die chirurgisch auch versiert sind und eben vielleicht das in geringerer Form machen, dass man, weiß Gott, nicht despektierlich betrachten.
Wie wird man denn so ein Excellence Center? Muss man dafür eine besondere Anzahl an Implantaten setzen oder macht man bestimmte Fortbildungen? Wie kriegt man diesen Titel?
Ja, man muss eben tatsächlich eine nachgewiesene Anzahl an All-on-Four-Behandlungen, also Full-Arch-Behandlungen sozusagen nachweisen, damit man diesen Titel tatsächlich tragen darf. Also wie gesagt, mit einer Behandlung im Quartal kann das nichts werden. Das muss schon tatsächlich dann regelmäßig und häufig passieren, ja.
Das denke ich mir, weil nicht umsonst wird man sonst Excellence Center. Da muss man schon einiges an Erfahrung mitbringen. Und mir hat es bis hierhin sehr viel Freude bereitet. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ihr selbst habt sehr viel Erfahrung und ihr wisst, wovon ihr sprecht, weil ihr seid bestens vorbereitet in dieses Gespräch reingekommen. Ich habe das Gefühl, ihr wart so gut vorbereitet, dass ihr euch die Antworten vorgelegt habt. Aber für mich hat es den Eindruck gemacht, dass ihr sehr viel Erfahrung habt, dass die Patienten bei euch gut aufgehoben sind, dass ihr einfach in dem Bereich All-on-4 einiges an Erfahrung habt. Habt ihr noch etwas, was ihr so abschließend mit auf den Weg geben möchtet für Zahnärzte, für Menschen, die gerade studieren oder für Patienten? Was liegt euch noch auf dem Herzen? Was möchtet ihr mit der Dentalbranche teilen?
Einfach mal zeitweise über den Tellerrand schauen. Das haben wir damals gemacht, als wir mit diesem All-on-4-Behandlungskonzept angefangen haben. Aber eben Dinge vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen zu testen, sagen, gut, was kann tatsächlich gehen? Und dann sammelt man Erfahrungen, die einen auch in unserem Fachgebiet weiterbringen. Natürlich auch Misserfolge, gar keine Frage. Und die haben wir auch gehabt und haben sie natürlich realistisch betrachtet heute immer noch. Das ist einfach so. Aber aus diesen Misserfolgen haben wir auch gelernt. Und trotzdem war es für uns immer gut, wenn wir ein bisschen weiter gegangen sind als das, was jetzt absolut wissenschaftlich etabliert war und hieb- und stichfest, sondern man muss eben auch schauen letztlich, dass wir Individuen vor uns haben, operieren, die passen nicht alle in ein Schema hinein und manchmal muss man Konzepte modifizieren und manchmal muss man auch Dinge tun, die man vielleicht jetzt aus rein fachlicher Sicht auch in Frage stellen könnte. Am Ende des Tages geht es darum, dass der Patient davon profitiert und der Patient eine erfolgreiche Behandlung erfährt. Und ich will nicht sagen, der Zweck heiligt die Mittel, aber letztlich der Erfolg zählt.
Das wäre schöne abschließende Worte. Jetzt habt ihr natürlich den Titel PodB 344. Für die, die euch nicht kennen, Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Wo seid ihr und wo erreicht man euch, wenn man jetzt weitere Fragen habt? Also ich habe jetzt festgestellt, ihr seid sehr präsent auf Social Media, aber für die, die euch noch nicht kennen, wovon ich nicht ausgehe, wie seid ihr auf den Namen gekommen und ja, wo erreicht man euch?
Name ist Programm und Lokalität in einem letztlich. Also wir sind wir sitzen in der Podbielski-Straße in Hannover. In Hannover gibt es so 3-4 Ausfallstraßen oder Einfallstraßen, wie immer man das nennen möchte. Und die haben natürlich alle einen Namen und die Podbie ist eine davon. Also die Podbielski-Straße kennt jeder, der in Hannover auch nochmal mehr als 2 Tage verbracht hat. Und die 344 ist die Hausnummer. Das heißt, wenn wir diesen Namen postulieren, wissen unsere Patienten zeitgleich, wo sie uns finden. Das war der Hintergrund. Und das haben wir uns überlegt, wie nennt man eine solche Praxis. Wir fanden das einfach charmant, dass das kurz und prägnant ist. Und man kann sich das haben wir im Laufe der Jahre gemerkt, man kann sich das auch gut merken und findet uns auf diese Weise auch sehr gut.
Sehr schön. Die Patienten, die regional bei euch in Hannover ansässig sind, mit Sicherheit auf jeden Fall. Habt ihr noch einen Social-Media-Account, den ihr teilen möchtet? Das tun wir alles in die Shownotes rein. Habt ihr irgendwie einen Instagram-Account, einen YouTube-Account oder sowas?
Ja, alle. Also bei Instagram Zahnärzte Podbie344, ja, bei YouTube ähnlich. Und ja, auf unserer Homepage podbie344.de kann man uns auch besuchen, kann sich einen ersten Eindruck geben lassen, um dann vielleicht mal zu kommen und sich beraten zu lassen.
Sehr schön. Athanasius, Sven, Gerald, ich danke euch für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit hier im Podcast genommen habt. Mir hat sehr viel Freude bereitet. Ich hätte noch gefühlt 20 weitere Fragen im Kopf. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite, dritte oder vierte, fünfte Episode. Ja, ich danke euch für eure Zeit. Wir haben jetzt Montag, 12:45. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen Mittagspause machen, was essen. Ihr macht das, glaube ich, in eurer Mittagspause gerade. Deshalb danke ich euch wirklich vom Herzen, dass ihr euch die Zeit für mein Format genommen habt.
Gerne.
Danke, danke.
Hat dir diese Episode gefallen, dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran. Denn schau mal kurz in die Shownotes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runterscrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Shownotes gehen. Da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst, wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.